Teil 1 – Die Liebe in neuem Licht. Liebe – eine revolutionäre neue Sicht.
Wir leben in der Geborgenheit, die wir beieinander finden. Keltisches Sprichwort.
Es gibt vielleicht kein Wort, das häufiger benutzt wird und eindrücklicher ist als das Wort Liebe. Wir verfassen dicke Wälzer über die Liebe und schreiben Gedichte über sie. Wir besingen sie und beten für sie. Der Liebe wegen führen wir Kriege, denken Sie an Helena von Troja, und errichten Denkmäler, zum Beispiel das Taj Mahal. Eine Liebeserklärung, ich liebe dich, verleiht uns Flügel, doch das Liebesaus, ich liebe dich nicht mehr, bedeutet unseren Absturz. Wir denken über die Liebe nach und wir reden über sie, endlos. Doch was ist Liebe? Seit Jahrhunderten ringen Wissenschaftler und natürlich Liebende um Definitionen und Erklärungen. In den Augen kaltblütiger Beobachter ist die Liebe ein Bündnis, das auf dem Austausch von Gefälligkeiten beruht, ein wechselseitiges Geben und Nehmen. Eher historisch orientierte Menschen betrachten sie als einen sentimentalen, gesellschaftlichen Brauch, der im 13. Jahrhundert von den französischen Minnesängern erfunden wurde. Biologen und Anthropologen sehen in ihr eine Strategie, die Weitergabe des Erbguts und die Aufzucht der Nachkommenschaft zu sichern. Doch für die meisten Menschen war und ist die Liebe ein mystisches, kaum fassbares Gefühl, das sich zwar beschreiben, aber nicht definieren lässt. Benjamin Franklin, ein in vielerlei Hinsicht ungemein scharfsinniger Beobachter, wusste der Liebe im 18. Jahrhundert lediglich zu bescheinigen, dass sie unstet, flüchtig und zufällig sei. In unserer Zeit hat Marilyn Yalom in ihrer kulturgeschichtlichen Untersuchung über die Ehefrau vor der Aufgabe, Liebe zu definieren, kapituliert und diese als eine berauschende Mischung aus Sex und Gefühl bezeichnet. Meine Mutter, eine typische englische Schankwirtin, sprach von 5-Minuten-Vergnügen, eine gleichermaßen treffende, wenn auch zynische Beschreibung. Heute können wir es uns nicht länger leisten, die Liebe als eine geheimnisvolle Kraft zu definieren, die unseren Verständnishorizont übersteigt. Sie ist einfach zu wichtig geworden. Im 21. Jahrhundert wurde die Liebesbeziehung für die meisten Menschen zu der zentralen emotionalen Beziehung ihres Lebens, in guten wie in schlechten Zeiten. Ein Grund dafür liegt sicherlich in unserer wachsenden sozialen Isolation. Wir leiden, wie Robert Putnam in seinem Buch Bowling Alone schreibt, unter einem gefährlichen Verlust an sozialem Kapital. Dieser Begriff wurde 1916 von einem Pädagogen aus Virginia geprägt, um die wechselseitige Unterstützung, Anteilnahme und Verbundenheit unter Nachbarn zu beschreiben. Heute leben wir zumeist nicht mehr in unmittelbarer Nähe unserer Herkunftsfamilien oder unserer Freunde aus der Kindheit. Wir arbeiten immer länger, brauchen immer mehr Zeit, um zu unserem Arbeitsplatz und wieder nach Hause zu pendeln und finden immer seltener Gelegenheit, enge Beziehungen aufzubauen. Die meisten Paare, die ich in meiner Praxis kennenlerne, leben lediglich zu zweit. Als die National Science Foundation im Jahr 2006 eine große Bevölkerungsstudie durchführte, gab die Mehrheit der Befragten an, dass die Zahl der Menschen, die sie als enge Vertraute betrachteten, schrumpfe. Eine gegenüber früheren Umfragen wachsende Zahl von Teilnehmern gab an, überhaupt keine Vertrauensperson zu haben. Wie der irische Dichter John O'Donoghue schreibt, eine gewaltige Einsamkeit lastet bleiern auf so vielen Menschen und lässt sie frierend erstarren. Heute wenden wir uns wie selbstverständlich an den Menschen, den wir lieben, um das emotionale Zugehörigkeitsgefühl zu empfinden, das meiner Großmutter noch durch ein ganzes Dorf vermittelt wurde. Zusätzlich verstärkt wird diese Entwicklung durch die Verherrlichung der romantischen Liebe in der Populärkultur. Filme und Fernsehserien überschütten uns mit Bildern romantischer Liebe als A und O der Beziehungen. Zeitungen, Zeitschriften und selbst die Fernsehnachrichten berichten von der nie endenden Suche der Stars und Sternchen nach Liebe und Liebesabenteuern. Mithin überrascht es nicht, dass Menschen, die vor einigen Jahren in den USA und in Kanada an einer Umfrage teilnahmen, als ihr oberstes Lebensziel, wichtiger noch als finanziellen Erfolg und eine erfolgreiche Karriere, eine befriedigende Liebesbeziehung nannten. Wir müssen also begreifen, was Liebe ist, wie sie sich entwickelt und wie wir sie bewahren können. Glücklicherweise zeichnet sich in den vergangenen 3 Jahrzehnten ein aufregendes und revolutionäres, ganz neues Verständnis der Liebe ab. Wir wissen heute, dass Liebe tatsächlich den Gipfel der Evolution und einen für das Leben der Menschheit ungemein bedeutsamen Mechanismus darstellt. Und zwar nicht deshalb, weil sie uns zur Paarung und Fortpflanzung veranlasst. Dazu braucht es keine Liebe. Ausschlaggebend ist vielmehr, dass die Liebe uns drängt, Bindungen zu entwickeln. Bindungen an Menschen, die so wertvoll für uns sind, weil wir bei ihnen Zuflucht vor den Stürmen des Lebens finden. Die Liebe ist unser Bollwerk. Sie bietet uns den emotionalen Schutz, den wir brauchen, um mit den Höhen und Tiefen des Lebens fertig zu werden. Dieser Drang, uns emotional zu binden, jemanden zu haben, den wir bitten können, halt mich fest, ist in unseren Genen und in unserem Körper fest verankert, fest verdrahtet, wie die Neurowissenschaftler es ausdrücken. Das Bindungsbedürfnis ist für unser Leben, unsere Gesundheit und Zufriedenheit nicht weniger grundlegend als das Bedürfnis nach Nahrung, Geborgenheit oder Sex. Wir brauchen emotionale Bindungen an einige wenige unersetzliche Menschen, um körperlich und psychisch gesund zu bleiben und zu überleben. Eine neue Bindungstheorie. Hinweise auf den eigentlichen Sinn und Zweck der Liebe gibt es im Grunde schon seit langer Zeit. Bereits in den 60er Jahren des 18. Jahrhunderts schrieb ein spanischer Bischof an seine Vorgesetzten in Rom, dass Findlingskinder regelmäßig an Traurigkeit starben, obwohl sie ein Dach über dem Kopf und etwas zu essen hatten. In den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts starben Waisenkinder in den Sälen amerikanischer Krankenhäuser in Scharen. Ihnen war jede menschliche Berührung, jeder emotionale Kontakt verwehrt worden. Nun begannen sich die Psychiater für solche Kinder zu interessieren, die zwar körperlich gesund waren, aber teilnahmslos und gefühlskalt wirkten und offenbar nicht in der Lage waren, Beziehungen zu anderen Menschen einzugehen. David Levy, der 1937 in einem Artikel im American Journal of Psychiatry über seine Beobachtungen berichtete, führte das Verhalten dieser Kinder darauf zurück, dass sie emotional verhungerten. In den 1940er Jahren prägte der amerikanische Psychoanalytiker René Spitz den Begriff Gedeihstörung für das Leiden jener Kinder, die von ihren Eltern getrennt worden waren und sich vor Kummer verzehrten. Zweifelsfrei zu klären, was mit diesen Kindern geschehen war, blieb jedoch John Bowlby, einem britischen Psychiater und Psychoanalytiker, vorbehalten. Ganz ehrlich, wenn ich als Psychologin und als Mensch einen Preis für das beste Gedankengebäude zu vergeben hätte, das jemals auf dem Gebiet der Psychologie errichtet wurde, wäre mein Favorit John Bowlby, noch vor Freud oder irgendjemand anderem, der sich um das Verständnis der menschlichen Psyche verdient gemacht hat. Bowlby fasste all die Fäden zusammen, die sich aus Beobachtungen und Berichten herleiteten, und verknüpfte sie zu einer kristallklaren, meisterlichen Theorie der Bindung. John Bowlby kam 1907 als Sohn eines Baronets zur Welt und wurde standesgemäß, nämlich in erster Linie von Kinderfrauen und Gouvernanten, erzogen. Nach seinem 12. Geburtstag war es ihm gestattet, beim Dinner am Tisch seiner Eltern Platz zu nehmen, allerdings nur zum Dessert. Dem Stil der britischen Upper Class entsprechend besuchte er eine Internatsschule und anschließend das Trinity College in Cambridge. Bowlby brach mit der Tradition, als er sich zur freiwilligen Arbeit in einer der fortschrittlichen Internatsschulen meldete, die von Visionären wie A.S. Neal für Kinder mit Anpassungsstörungen gegründet worden waren. In diesen Schulen stand nicht die übliche strenge Disziplin im Vordergrund, sondern die emotionale Unterstützung der Kinder. Bowlby war von den neuen Erfahrungen, die er hier machte, so fasziniert, dass er beschloss, Medizin zu studieren. Anschließend absolvierte er seine psychiatrische Facharztausbildung und unterzog sich in diesem Rahmen auch einer 7-jährigen Psychoanalyse. Seine Analytikerin hielt ihn offensichtlich für einen schwierigen Patienten. Unter dem Einfluss von Mentoren wie Ronald Fairbairn, der Freud vorwarf, das Bedürfnis nach menschlichen Beziehungen unterschätzt zu haben, rebellierte Bowlby gegen den psychoanalytischen Grundsatz, dass die Probleme der Patienten letztlich auf innere Konflikte und unbewusste Fantasien zurückzuführen seien und behauptete, dass sie im Gegenteil in den realen Beziehungen zu realen anderen Menschen wurzelten, das heißt äußeren Ursprung seien. Aufgrund seiner Arbeit mit emotional gestörten Kindern in den Londoner Child Guidance Clinics gelangte er zu der Überzeugung, dass diese Kinder in ihren dysfunktionalen Beziehungen zu den Eltern lediglich negative Strategien erworben hatten, um mit elementaren Gefühlen und Bedürfnissen umzugehen. Später, 1938, behandelte er im Rahmen seiner analytischen Ausbildung und supervidiert von Melanie Klein, einer berühmten Psychoanalytikerin, einen hyperaktiven kleinen Jungen, dessen Mutter extrem ängstlich und unsicher war. Weil entsprechend der psychoanalytischen Lehre ausschließlich die Projektionen und Fantasien des Kindes von Interesse waren, durfte Bowlby mit der Mutter jedoch nicht sprechen. Dies machte ihn wütend und seine Erfahrung veranlasste ihn, seine eigene Überlegung auszuarbeiten, der zufolge die Qualität der Bindungsbeziehung zu geliebten anderen Menschen und frühe emotionale Entbehrungen unsere Persönlichkeitsentwicklung und den Charakter unserer zwischenmenschlichen Beziehungen maßgeblich prägen. 1944 veröffentlichte Bowlby den allerersten Beitrag über Familientherapie, 44 Juvenile Thieves, indem er schrieb, hinter ihrer Maske der Gleichgültigkeit verbirgt sich abgrundtiefes Elend und hinter ihrer scheinbaren Gefühllosigkeit Verzweiflung. Bowlbys Schutzbefohlene waren in der Haltung, ich werde mich nie wieder verletzen lassen, erstarrt und vor Verzweiflung und Wut wie gelähmt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Bowlby von der Weltgesundheitsorganisation gebeten, eine Studie über heimatlose europäische Kinder durchzuführen, die der Krieg zu Waisen gemacht hatte. Diese Arbeit bestätigte den prägenden Einfluss emotionaler Entbehrungen und bestärkte Bowlby in seiner Überzeugung, dass der liebevolle menschliche Kontakt nicht weniger wichtig ist als die körperliche Ernährung. Gleichermaßen beeindruckt war Bowlby allerdings auch von Charles Darwins Gedanken über die natürliche Auslese und ihre Funktion, das Überleben zu sichern. Er gelangte zu dem Schluss, dass wir durch einen hervorragenden Überlebensmechanismus, den die Evolution in unserem Erbgut verankert hat, dazu gedrängt werden, die Nähe wichtiger anderer Menschen zu suchen. Bowlbys radikale Theorie stieß auf vehemente Ablehnung. Es fehlte nicht viel und man hätte ihn aus der britischen psychoanalytischen Gesellschaft ausgeschlossen. Damals befürchtete man tatsächlich, dass Kinder durch liebevolle Zuwendung und Zärtlichkeiten ihrer Mütter und anderer Familienmitglieder verwöhnt und verhätschelt würden und sie deshalb zu unselbstständigen, inkompetenten Menschen heranwüchsen. Kinder korrekt zu erziehen hieß, stets auf gesunde Distanz zu achten, sogar dann, wenn ein Kind traurig oder körperlich krank war. Zu Bowlbys Zeiten war es Eltern zum Beispiel nicht erlaubt, bei ihren kranken Söhnen und Töchtern im Krankenhaus zu bleiben. Sie mussten sich an der Tür von ihren leidenden Kindern verabschieden. 1951 drehte Bowlby zusammen mit James Robertson, einem jungen Sozialarbeiter, den Film »A Two-Year-Old Goes to Hospital«. Eindrucksvoll zeigen die Aufnahmen ein kleines Mädchen, das von den Eltern getrennt, ganz allein im Krankenhaus bleiben muss und zunächst wütend protestiert, dann in Panik ausbricht und schließlich hoffnungslos verzweifelt. Robertson führte den Film in der Londoner Royal Society of Medicine vor. Er hoffte, dass die anwesenden Ärzte begreifen würden, welch grausame Belastung die Trennung von geliebten Bezugspersonen für ein Kind bedeutet und wie groß das Bedürfnis nach Verbundenheit und Trost ist. Der Film wurde als Fälschung abgetan und wäre beinahe verboten worden. Bis in die 1960er Jahre hinein durften Kinder, die in Großbritannien oder in den USA im Krankenhaus behandelt wurden, von ihren Eltern nur für eine einzige Stunde pro Woche Besuch bekommen. Bowlby selbst zweifelte keine Sekunde an seinen Beobachtungen, musste aber eine andere Möglichkeit finden, um sie der Welt beweisen zu können. Eine kanadische Wissenschaftlerin, Mary Ainsworth, wurde seine Assistentin und zeigte ihm, was zu tun war. Sie entwickelte ein sehr einfaches Experiment, das es ermöglichte, die vier Verhaltensweisen zu beobachten, die sie und Bowlby als grundlegende Eigenschaften der Bindung verstanden. Wir sind sorgsam darauf bedacht, die emotionale und körperliche Nähe zu den Menschen, die wir lieben, nicht zu verlieren. Wir wenden uns an diese Menschen, wenn wir verunsichert sind, uns über etwas ärgern oder uns niedergeschlagen fühlen. Wir vermissen sie, wenn wir von ihnen getrennt sind. Und wir verlassen uns darauf, dass diese Menschen für uns da sein werden, wenn wir in die Welt hinausgehen, um sie zu erkunden. Ainsworth bezeichnete das Experiment als Strange Situation, fremde Situation. Es wurde seither in unzähligen wissenschaftlichen Studien durchgeführt und hat die Entwicklungspsychologie revolutioniert. Eine Forscherin bittet die Mutter und ihr Kind in einen Raum, den die beiden zuvor nie gesehen haben. Nach wenigen Minuten lässt die Mutter das Kind mit der Forscherin allein. Falls nötig, versucht diese, das Kind zu trösten. 3 Minuten später kehrt die Mutter zurück. Trennung und Wiedervereinigung werden ein Weilchen später wiederholt. Die meisten Kinder reagieren auf das Weggehen der Mutter mit starker Unruhe. Sie schaukeln vor und zurück, weinen, werfen mit Spielsachen. Manche Kinder aber wirken emotional deutlich widerstandsfähiger, resilienter als andere. Sie beruhigen sich rasch und zuverlässig, nehmen bei der Rückkehr ihrer Mutter sofort Kontakt zu ihr auf und setzen ihr Spiel fast unverzögert fort, vergewissern sich aber, dass die Mutter in der Nähe ist. Sie scheinen nicht daran zu zweifeln, dass die Mutter im Bedarfsfall da sein wird. Weniger resiliente Kleinkinder verhalten sich unsicher und aggressiv oder gleichgültig und distanziert, wenn die Mutter zurückkehrt. Die Kinder, die sich selbst beruhigen können, haben warmherzigere, responsivere Mütter, während sich die Mütter der wütenden Kinder eher unberechenbar und die Mütter der distanzierten Kinder frostig und abweisend verhalten. In diesen einfachen Beobachtungsstudien über Trennung und Wiedervereinigung sah Bowlby Liebe in Aktion und begann, ihre Muster zu kodieren. Noch berühmter wurde Bowlbys Theorie etliche Jahre später, als er eine Trilogie über menschliche Bindung, Trennung und Verlust veröffentlichte. Auch sein Kollege Harry Harlow, Psychologe an der Universität von Wisconsin, lenkte die Aufmerksamkeit auf den gewaltigen Einfluss des sogenannten Kontaktbehagens, indem er über seine eigenen drastischen Experimente mit jungen Affen berichtete, die er gleich nach der Geburt von der Mutter getrennt hatte. Er entdeckte, dass die isolierten Neugeborenen so hungrig nach Körperkontakt waren, dass sie einer aus Draht geflochtenen, aber nahrungsspendenden Mutter praktisch immer eine aus weichem Stoff geformte, aber milchlose Mutter vorzogen. Harlows Experimente belegten den toxischen Einfluss früher Isolation. Körperlich gesunde junge Primaten, die das erste Lebensjahr getrennt von ihren Müttern verbrachten, wuchsen zu sozial verkrüppelten Individuen heran. Diese Affen lernten weder Probleme zu lösen, noch verstanden sie die sozialen Signale ihrer Artgenossen. Sie waren depressiv, selbstdestruktiv und paarungsunfähig. Die Bindungstheorie, einst verlacht und verachtet, hat die Kindererziehung in Nordamerika revolutioniert. Dass ich heute neben meinem Kind, das sich gerade von einer Blinddarmoperation erholt, in der Klinik übernachten darf, habe ich John Bowlby zu verdanken. Kaum jemand zweifelt noch daran, dass Kinder auf die zuverlässige körperliche und emotionale Nähe ihrer Bezugspersonen angewiesen sind und dass sie großen Schaden nehmen, wenn wir dieses Bedürfnis missachten. Erwachsene Menschen und die Liebe. Bowlby starb 1990. Er hat die zweite Revolution, die durch sein Werk angefacht wurde, nicht mehr miterlebt. Die Anwendung der Bindungstheorie auf die Liebe erwachsener Menschen. Bowlby selbst vertrat die Ansicht, dass Erwachsene das gleiche Bindungsbedürfnis haben wie Kinder und dass dieses Bedürfnis die Triebkraft für unsere Beziehungen im Erwachsenenleben sei. Schließlich hatte er nach dem Zweiten Weltkrieg mit Kriegerwitwen gearbeitet und Verhaltensmuster an ihnen entdeckt, die denen der heimatlosen Waisenkinder ähnelten. Doch auch diese Erkenntnisse und Überlegungen trafen auf Ablehnung. Niemand erwartete, dass ausgerechnet ein distinguierter Konservativer aus der britischen Oberschicht das Rätsel der Liebe würde lösen können. Und ohnehin glaubte man im Grunde, alles zu wissen, was es über die Liebe zu wissen gab. Liebe, das ist eine kurzlebige Vernarrtheit, letztlich eine verkappte sexuelle Verblendung, Freuds Urtrieb in aufgehübschter Gestalt. Oder ein von Unreife zeugendes Bedürfnis, sich auf andere zu stützen. Daneben gibt es auch Menschen, für die Liebe eine moralische Haltung ist, selbstlose Opferbereitschaft, ein Geben ohne Nehmen in der Überzeugung eigener Bedürfnislosigkeit. Vor allem aber lief das bindungstheoretische Verständnis der Liebe den gesellschaftlichen und psychologischen Vorstellungen über das Erwachsenenalter radikal zuwider. Reife wurde und wird nach wie vor mit Unabhängigkeit und Selbstgenügsamkeit gleichgesetzt. Die Vorstellung des unverwundbaren Kriegers, der dem Leben und der Gefahr ganz allein die Stirn bietet, ist tief in unserer Kultur verwurzelt. Denken wir nur an James Bond, das Paradebeispiel des unbezwingbaren Helden, der auch nach 4 Jahrzehnten noch in Topform ist. Psychologen sprechen von fehlender Selbstobjektdifferenzierung, von Co-Abhängigkeit, Symbiose oder gar Verschmelzung, um Menschen zu charakterisieren, die nicht allein zurechtkommen oder sich anderen gegenüber nicht behaupten können. Bowlby hingegen sprach von effektiver Abhängigkeit und verstand die Fähigkeit, sich von der Wiege bis zur Bahre der emotionalen Zuwendung anderer zu versichern, als Zeichen wie auch als Quelle von Stärke. Die Erforschung der Bindung im Erwachsenenalter setzte sich kurz vor Bowlbys Tod ein. Damals beschlossen die Sozialpsychologen Phil Shaver und Cindy Hazen von der University of Denver, Männer und Frauen nach ihren Liebesbeziehungen zu befragen, um herauszufinden, ob sie die gleichen Reaktionen und Verhaltensmuster zeigten wie Mütter und Kinder. Sie verfassten ein Liebesquiz und ließen es in der lokalen Tageszeitung Rocky Mountain News veröffentlichen. Die Erwachsenen, die den Fragebogen ausfüllten, gaben an, auf die emotionale Nähe ihrer Partnerin oder ihres Partners angewiesen zu sein. Sie wollten sich darauf verlassen können, dass ihr geliebter Mensch sich ihnen zuwenden würde, wenn es ihnen nicht gut ging. Sie berichteten, dass es sie traurig mache, wenn sie von ihm getrennt seien, und dass sie der Welt mit größerer Neugier und Zuversicht begegneten, wenn sie auf seine Unterstützung bauen könnten. Ihre Antworten ließen auch auf unterschiedliche Umgangsweisen in der Partnerschaft schließen. Wenn die Teilnehmer sich in der Beziehung sicher fühlten, fiel es ihnen leicht, auf den anderen zuzugehen und Kontakt zu ihm aufzunehmen. Wenn sie sich der Partnerschaft nicht sicher waren, wurden sie entweder ängstlich, wütend und kontrollierend, oder sie verhielten sich distanziert und vermieden jeden Kontakt. Die gleichen Beobachtungen hatten Bowlby und Ainsworth in der fremden Situation mit Müttern und ihren Kleinkindern gemacht. Auf dieses Liebesquiz ließen Hazen und Shaver mehrere reguläre Studien folgen, die die Ergebnisse ihrer Umfrage sowie Bowlbys Theorien bestätigten. Ihre Arbeit löste eine ganze Lawine wissenschaftlicher Untersuchungen aus. Heute liegen hunderte Studien vor, die Bowlbys Vorhersagen über die Bindung im Erwachsenenalter bestätigen. Zusammenfassend können wir festhalten, das Gefühl einer stabilen Verbundenheit ist für eine gute Liebesbeziehung von ausschlaggebender Bedeutung und dient beiden Partnern als unerschöpfliche Kraftquelle. Es folgen Einblicke in die wichtigsten Forschungserkenntnisse. Wenn wir uns grundsätzlich sicher fühlen, das heißt, wenn uns die Nähe unserer Liebespartner behagt und wir wissen, dass wir uns auf sie verlassen können, fällt es uns leichter, um Unterstützung zu bitten und anderen Unterstützung zu gewähren. In einer Studie, die der Psychologe Jeff Simpson an der University of Minnesota leitete, füllten 83 frisch verliebte Paare einen Fragebogen über ihre Beziehung aus. Anschließend ließ man die Paare zusammen in einem Raum warten. Man hatte die Partnerin vorgewarnt, sie würde in Kürze zu einer Aktivität aufgefordert werden, die den meisten Menschen große Angst mache. Worum es ging, wurde nicht verraten. Die Frauen, die im Fragebogen angegeben hatten, sich in ihrer Liebesbeziehung geborgen zu fühlen, konnten mit ihrem Partner offen über ihre Verunsicherung und Ängstlichkeit angesichts der sie erwartenden Aufgabe sprechen und ihn um Unterstützung bitten. Frauen, die ihre Bindungsbedürfnisse habituell verleugneten und Nähe vermieden, zogen sich hingegen zurück. Bei den Männern ließen sich 2 verschiedene Reaktionen auf ihre Partnerinnen beobachten. Diejenigen, die sich laut eigenem Bekunden in ihrer Beziehung geborgen fühlen, betonten ihre Unterstützungsbereitschaft, indem sie ihre Partnerinnen berührten, ihnen zulächelten und ihnen Trost anboten. Die Männer jedoch, denen Bindungsbedürfnisse nach eigener Aussage nicht geheuer waren, gingen innerlich auf Distanz, sobald ihre Partnerinnen ihre Bedürfnisse ausdrückten, spielten deren Befürchtungen herunter, verhielten sich weniger warmherzig und berührten die Partnerinnen seltener. Wenn wir uns sicher an unsere Liebespartner gebunden fühlen, können wir mit den Verletzungen, die sie uns unweigerlich zufügen werden, besser fertig werden und tendieren seltener dazu, uns aggressiv und feindselig zu verhalten, wenn wir uns über sie geärgert haben. Mario Mikulenza von der israelischen Bar-Ilan University führte mehrere Studien durch, in denen er die Teilnehmer fragte, wie stark sie sich ihren Beziehungspartnern verbunden fühlten und wie sie ihre Wutgefühle in Konfliktsituationen bewältigten. Er führte den Probanden Szenen vor, die streitende Paare zeigten, und ließ gleichzeitig ihre Herzfrequenz messen. Teilnehmer, die sich ihren Partnern nahe fühlten und sich auf sie verlassen konnten, äußerten weniger Wutgefühle und schrieben dem anderen seltener böse Absichten zu. Sie vermochten ihre eigene Wut auch besser zu kontrollieren als Probanden, die sich in ihrer Paarbeziehung nicht geborgen fühlten und beschrieben häufiger positive Ziele, beispielsweise die Lösung von Problemen und die Wiederherstellung von Nähe in der Paarbeziehung. Eine Beziehung der Sicherheit und Geborgenheit zu einem Menschen, den wir lieben, macht stark. In mehreren Untersuchungen zeigte Mikulenza, dass wir uns auch selbst besser verstehen und besser leiden können, wenn wir uns anderen sicher verbunden fühlen. Als seine Probanden aus einer Liste von Adjektiven diejenigen auswählen sollten, die sie selbst ihrer Meinung nach am besten beschrieben, wählten die Teilnehmer mit sicherer Bindung positive Eigenschaften. Und auf die Frage nach eigenen Schwachpunkten räumten dieselben Teilnehmer bereitwillig ein, dass sie ihrem Idealbild zwar nicht immer gerecht würden, aber dennoch mit sich zufrieden seien. Im Einklang mit Bowlbys Vorhersage stellte Mikulenza auch fest, dass sicher gebundene Erwachsene neugieriger und für neue Informationen offener waren. Sie ließen sich durch Mehrdeutigkeiten nicht irritieren, sondern sagten, dass ihnen Fragen, auf die es viele unterschiedliche Antworten gab, besonders gut gefielen. In einer bestimmten Aufgabe wurde den Teilnehmern zunächst das Verhalten einer Person beschrieben. Anschließend bat man sie, die negativen und positiven Eigenschaften dieser Person zu beurteilen. Probanden mit sicherer Bindung waren besser in der Lage, neue Informationen über die Person aufzunehmen und ihre Beurteilung zu revidieren. Für neue Erfahrungen offen zu sein und unsere eigenen Überzeugungen zu korrigieren, fällt uns offenbar leichter, wenn wir uns sicher und anderen Menschen verbunden fühlen. Neugier setzt ein Gefühl der Sicherheit voraus. Hingegen erzeugt das Gefühl, ständig auf der Hut sein zu müssen, eine starre, unflexible Einstellung zur Welt. Je besser wir in der Lage sind, unseren Partner oder unsere Partnerin um Unterstützung zu bitten, desto besser bewältigen wir Trennungen. Wir sind tatsächlich selbstständiger, auch wenn dies unserer kulturellen Verherrlichung der Selbstgenügsamkeit diametral zuwiderläuft. Brooke Feeney, Psychologin an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh, konnte eben diesen Zusammenhang in einer Studie nachweisen, die sie mit 280 Paaren durchführte. Teilnehmer, die angaben, dass sie sich mitsamt ihren Bedürfnissen von ihren Partnern anerkannt fühlten, beurteilten ihre eigenen Fähigkeiten, Probleme zu lösen und ihre Ziele zu erreichen, optimistischer. Eine Fülle an Beweisen. Erkenntnisse aus allen Bereichen der Wissenschaft lassen keinen Zweifel daran, dass wir nicht nur soziale Wesen sind, sondern dass wir auf eine ganz besondere Art der Nähe zu anderen Menschen angewiesen sind. Wir bringen uns selbst in Gefahr, wenn wir dies nicht wahrhaben wollen. Zeithistoriker wissen seit langem, dass in den Todeslagern der Nazis diejenigen bessere Überlebenschancen hatten, die nicht für sich blieben, sondern sich zu Paaren zusammentaten. Dass verheiratete Männer und Frauen eine höhere Lebenserwartung haben als Singles, ist ebenfalls seit langem bekannt. Enge Beziehungen zu anderen Menschen sind unserer Gesundheit in jeder Hinsicht auf mentaler, emotionaler und körperlicher Ebene zuträglich. Louise Hawkley vom Center for Cognitive and Social Neuroscience der University of Chicago geht davon aus, dass Einsamkeit den Blutdruck bis zu dem Punkt erhöhen kann, an dem sich das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko verdoppeln. Der Soziologe James House von der University of Michigan erklärt, dass emotionale Isolation ein größeres Gesundheitsrisiko darstellt als Rauchen oder Bluthochdruck. Zwei Faktoren, vor denen heute jeder Mann gewarnt wird. Vielleicht bestätigen diese Beobachtungen das alte Sprichwort: Leiden ist unvermeidlich, allein zu leiden aber ist unerträglich. Entscheidend ist jedoch nicht nur, ob wir in unserem Leben enge Beziehungen haben oder nicht. Auch die Art dieser Beziehungen spielt eine Rolle. Schlechte Beziehungen untergraben unsere Gesundheit. In Cleveland haben Forscher von der Case Western Reserve University Männern, die unter Angina pectoris und hohem Blutdruck litten, folgende Frage gestellt. Zeigt ihre Frau ihnen, dass sie sie liebt? Die Männer, die die Frage verneinten, erlitten in den folgenden 5 Jahren fast doppelt so häufig Angina pectoris-Anfälle wie die Männer, die mit Ja geantwortet hatten. Auch weibliche Herzen sind beeinflussbar. Frauen, die ihre Ehe als angespannt erleben und von regelmäßigen feindseligen Streitigkeiten mit ihren Partnern berichten, neigen eher zu erhöhtem Blutdruck und zu einer höheren Ausschüttung von Stresshormonen als Frauen, die eine glückliche Ehe führen. Eine weitere Studie konnte nachweisen, dass die Gefahr eines zweiten Herzinfarkts bei Frauen in unglücklicher Ehe 3-mal so hoch war wie bei Frauen mit zufriedenstellendem Eheleben. Bei Männern und Frauen mit Herzinsuffizienz ist die Qualität ihrer Ehe ein ebenso guter Indikator für ihre Chance, länger als 4 Jahre zu überleben, wie der Schweregrad ihrer Symptome und das Ausmaß ihrer Beeinträchtigung. Zu diesem Ergebnis gelangte Jim Coyne, Psychologe an der University of Pennsylvania. Für die Schlussfolgerung der Wissenschaftler, dass die Stärke des Herzens eines Menschen sich von der Stärke seiner Liebesbeziehungen nicht trennen lasse, hätten unsere Dichter, die das Herz zum Symbol der Liebe erhoben haben, freilich nur ein mildes Lächeln übrig. Schwierige, belastungsreiche Beziehungen beeinträchtigen nachweislich nicht nur unser Immun- und Hormonsystem, sondern auch unsere Heilungskräfte. In einem faszinierenden Experiment veranlasste Janice Kiecolt-Glaser, Psychologin an der Ohio State University, frisch verheiratete Paare miteinander zu streiten. Während der nächsten Stunden nahm sie den Probanden wiederholt Blutproben ab. Sie entdeckte, dass der Spiegel der Stresshormone umso höher und das Immunsystem umso geschwächter waren, je erbitterter die Paare sich gestritten hatten und je verächtlicher sie miteinander umgegangen waren. Diese Auswirkungen waren noch nach 24 Stunden nachweisbar. In einer noch erstaunlicheren Untersuchung setzte Kiecolt-Glaser eine Vakuumpumpe ein, um an den Händen ihrer Probandinnen kleine Blasen zu erzeugen. Anschließend fochten die Frauen einen Streit mit ihren Ehemännern aus. Je erbitterter die Auseinandersetzung verlief, desto länger dauerte es, bis die Haut an den Händen heilte. Die Qualität unserer Liebesbeziehungen übt auch auf unsere geistige und emotionale Gesundheit einen maßgeblichen Einfluss aus. In unserer Wohlstandsgesellschaft sind Ängste und Depressionen in epidemischem Ausmaß zu verzeichnen. Wenn wir mit Menschen, die wir lieben, im Konflikt liegen oder ihrer feindseligen Kritik ausgesetzt sind, wachsen unsere Selbstzweifel und unser Gefühl der Hilflosigkeit, klassische Auslöser für eine Depression. Wir brauchen die Bestätigung der Menschen, die wir lieben und denen wir uns nahe fühlen. Einige Wissenschaftler sind sogar überzeugt, dass das Risiko, an einer Depression zu erkranken, in einer unglücklichen Ehe um das 10-fache erhöht sei. Soweit die schlechten Nachrichten. Doch natürlich gibt es auch gute. Hunderte von Studien weisen mittlerweile nach, dass zufriedenstellende Liebesbeziehungen vor Stress schützen und uns helfen, die Herausforderungen und Traumata, mit denen uns das Leben konfrontiert, besser zu bewältigen. Israelische Forscher berichten, dass Paare mit einer sicheren emotionalen Bindung weit besser mit Gefahren, untersucht wurden die Auswirkungen von Raketenangriffen, umgehen können als weniger sicher gebundene Paare. Die Paare mit sicheren Bindungsbeziehungen hatten weniger Angst und entwickelten nach dem Raketenbeschuss seltener körperliche Beschwerden. Allein die Hand eines geliebten Menschen zu halten, kann uns tiefgreifend beeinflussen und verrückt spielende Neuronen im Gehirn buchstäblich zur Ruhe bringen. Der Psychologe Jim Coyne von der University of Virginia erklärte seinen Patienten vor einer MRT-Untersuchung ihres Gehirns, dass sie, sobald eine kleine rote Lampe aufleuchten würde, möglicherweise, aber nicht zwingend, einen leichten elektrischen Schlag an den Füßen erhielten. Diese Information aktivierte das Stresszentrum im Gehirn der Patientinnen, allerdings in deutlich geringerem Maß bei den Frauen, deren Hand von ihrem Partner gehalten wurde. Darüber hinaus empfanden diese Frauen den elektrischen Schlag auch als weniger schmerzhaft. Dieser Einfluss war in den glücklichsten Beziehungen am auffälligsten, das heißt bei jenen Paaren, die bei Messungen hohe Zufriedenheitsgrade erzielten und von den Forschern als Superpaare bezeichnet wurden. Der Kontakt zu einem Mitmenschen, den man liebt und von dem man sich geliebt fühlt, wirkt buchstäblich als Puffer gegen Schock, Stress und Schmerz. Jim Cohen bezeichnet die Menschen, die wir lieben, als verborgene Regulatoren unseres Körpergeschehens und Gefühlslebens. Wenn eine Liebe scheitert, sind wir verletzt. Die Psychologin Naomi Eisenberger von der University of California schreibt, dass die Formulierung verletzte Gefühle absolut zutreffend sei. Sie konnte durch ihre mit bildgebenden Techniken vorgenommenen Hirnuntersuchungen nachweisen, dass die Erfahrung, abgelehnt und ausgeschlossen zu werden, dieselben Hirnschaltkreise im vorderen singulären Kortex aktiviert wie körperlicher Schmerz. Diese Hirnregion wird tatsächlich immer dann aktiviert, wenn wir Menschen, die uns eigentlich nahe stehen, als emotional distanziert erleben. Als ich diese Studie las, erinnerte ich mich daran, wie sehr mich vor Jahren eine eigene körperliche Trauererfahrung schockiert hatte. Nachdem ich vom Tod meiner Mutter benachrichtigt worden war, fühlte ich mich regelrecht zermartert, als wäre ich von einem Lastwagen überrollt worden. Wenn wir unsere Nächsten jedoch bei uns wissen und unseren Partner in den Armen halten, vielleicht sogar mit ihm schlafen, fluten die Kuschelhormone Oxytocin und Vasopressin unseren Körper. Sie aktivieren die Belohnungszentren im Gehirn, versorgen uns überreichlich mit Harmonie- und Glückshormonen, zum Beispiel mit Dopamin, und verhindern die Ausschüttung von Cortisol und anderen Stresshormonen. Auf unserem Weg zum Verständnis der Liebe und ihrer Bedeutsamkeit haben wir bereits eine beachtliche Strecke zurückgelegt. Noch 1939 nannten Frauen die Liebe lediglich als 5 wichtigsten Faktor bei der Partnerwahl. In den 1990er Jahren hingegen rangierte sie sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern auf Platz 1. Heute sagen junge Studierende, dass sie sich von einer Ehe in allererster Linie emotionale Geborgenheit versprechen. Liebe ist nicht der Zuckerguss auf dem Kuchen des Lebens, sondern ein ebenso elementares, primäres Bedürfnis wie das Bedürfnis nach Sauerstoff oder Wasser. Wenn wir dies begreifen und akzeptieren, fällt es uns leichter, Beziehungsproblemen auf den Grund zu gehen.